Erstmal nochmal ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite und auch ein gesegnetes neues Jahr 2026. So alt ist es ja noch nicht, aber es gab schon genügend Zeit, um gute Vorsätze zu fassen und auch wieder hinter sich zu lassen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe jedenfalls da auch was von einem gelesen, der hat sich als guten Vorsatz genommen, mehr Schokolade und weniger Sport. Das finde ich gut, da bin ich voll dahinter. Weil wenn ich diese guten Vorsätze dann nicht einhalte, dann ist ja auch gut. Ich selber komme ja aus Bechingen, das liegt tatsächlich im Bundesland Bayern und so habe ich heute Morgen tatsächlich schon die erste Grenze überschritten, nämlich hierher nach Württemberg. Auch wenn jetzt unter dem ganzen Schnee man hier nicht gesehen hätte, dass irgendwas anders wäre, es ist schon sehr ähnlich hier wie in Bayern. Aber in der Vergangenheit war das ja auch schon mal deutlich schwieriger mit Zollgrenzen und bei uns in Bechingen gab es den sogenannten Häckelkrieg gegen Sondheim und solche Sachen, dass man sich da gegenseitig verprügelt hat. Ihr habt auch schon mindestens eine Grenze heute Morgen überschritten, nämlich die von eurem eigenen Grundstück. Manche haben vielleicht auch schon einen Kontinent überschritten, aber wahrscheinlich nicht heute Morgen, sonst wären sie wahrscheinlich nicht hier. Wir reisen ins Ausland, manche kommen aus dem Ausland hierher. Und ich muss natürlich für mich jetzt sprechen, ich reise sehr ungerne. Für mich ist es immer ein Aufwand, eine Grenze zu überschreiten. Denn das bringt ja schließlich auch ganz neue Erfahrungen mit sich. Ich treffe auf andere Menschen, die dummerweise nicht so sind wie ich. Die sind anders als ich, denken anders als ich, reagieren anders als ich. My home is my castle. Mein Heim ist meine Burg, so sagt der Engländer. Und das hat ja auch durchaus sein Gutes, denn dort in diesem Schloss von mir, da regiere ich. Und wenn ich mein Heim verlasse, naja, dann regieren vielleicht andere. Zumindest mal ich nicht ich selber, dann bestimmen andere das Zusammenleben. Wenn ich dann natürlich meine Grenze jetzt freiwillig überschreite, weil ich irgendwo hin will, dann ist ja alles gut, das ist was Schönes. Wenn ich natürlich dazu gezwungen werde, dass ich meine Grenze überschreite irgendwohin, dann ist das meistens ein schlechtes Gefühl für mich. Dann kann ich mich auch gedemütigt fühlen, denn dann muss ich ja meine eigene Macht aufgeben und sei sie auch noch so klein gewesen. Ich muss dann ja die Kontrolle aufgeben, die ich über mein Leben habe. Vielleicht werden mir auch durch Umstände Grenzen gesetzt, die ich dann nicht überschreiten kann, die ich nicht überschreiten darf, weil meine Behörde etwas vorschreibt. Vielleicht will mir jemand einen Weg verbieten. Vielleicht will mich jemand einschränken in dem, wo ich doch nur meinen Spaß haben will. Grenzen können schützen, Grenzen können bedrücken, je nachdem, wie ich drauf schaue. Als Predigttext habe ich heute auch einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 8. Es sind die Verse 5 bis 13, der Hauptmann zu Kapernaum. Matthäusevangelium, Kapitel 8, Verse 5 bis 13. Da aber Jesus hineinging nach Kapernaum, da trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gichtbrüchig und hat große Qual. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und ich habe unter mir Kriegsknechte. Und wenn ich sage zu einem, geh hin, so geht er, und zum anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, ja, so tut er's. Da Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich sitzen, aber die Kinder des Reichs werden ausgestoßen in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht ward gesund zu derselben Stunde. Herr himmlischer Vater, segne du jetzt Reden und Hören. Amen. Ja, auch wenn es nicht ganz so offensichtlich ist, in unserem Text geht es auch um ein paar Grenzen. Schauen wir es uns mal an. Natürlich, recht prominent der titelgebende Hauptmann von Kapernaum. Wer ist dieser Mann? Wir erfahren eigentlich recht wenig, abgesehen davon, dass er eben ein Hauptmann ist. Aus den Umschreibungen wird aber eines deutlich. Jesus sagt ja auch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Daraus schließe ich, dieser Hauptmann war kein Israelit. Er ist wahrscheinlich kein solcher Hauptmann gewesen, wie sie es bei uns in der Bundeswehr sind. Die Bundeswehr ist dazu da, um unser Land zu schützen. Dieser Hauptmann war wahrscheinlich ein Besatzungssoldat. Er ist über die Grenzen Israels gekommen, um dort zu herrschen, um das Volk zu disziplinieren. Die Israeliten damals werden es wahrscheinlich so ausgedrückt haben, dass er gekommen ist, er will Israel knechten, eben im Sinne der römischen Herrschaftsansprüche. Er will Israel wahrscheinlich unterdrücken. Und so denke ich, dass dieser Hauptmann bei den Leuten von Kapernaum wahrscheinlich eher nicht beliebt war. Ich gehe davon aus, er war gefürchtet, ja, aber ich denke, er war nicht akzeptiert. Zwischen ihm und den Einwohnern bestand aus meiner Sicht eine unüberschreitbare Grenze, denn der Hauptmann ist in der Position der Macht. Er kann das durchsetzen, was er will, gegen die Widerstände. Wenn das Volk auf die Straße geht, um den Unmut auszudrücken über die schlechten Verhältnisse, dann befiehlt der Hauptmann und es wird niedergeknüppelt. Er kann das Volk drangsalieren mit Strafen. Wenn er befiehlt, so wird es ausgeführt, ohne Murren, unverzüglich. Da gibt's keine Stuhlkreise, in denen erstmal diskutiert wird. Da gibt's keine Alternativen, da wird nicht hinterfragt, ob das jetzt sinnvoll ist, was der Befehl sagt. Weiß nicht, vielleicht kennen manche noch den Satz, ich habe doch nur einen Befehl ausgeführt. Man hört ihn immer wieder. Der Hauptmann kommt aus einer Lebenswelt, die funktioniert, da spurt es, da läuft alles strukturiert. Da sind die Menschen eben kleine Rädchen im Getriebe. Da läuft die Maschine, die große Organisation. Er kommt aus einer Welt, in der eben ein Rad ins andere greift und durchorganisiert alles läuft. Jetzt kommen wir zu dieser besonderen Situation. Der Knecht des Hauptmanns liegt zu Hause krank. Der Knecht liegt auf dem Krankenlager, er leidet Qualen. Seine Taten sind auf Null gesetzt, er kann nichts mehr machen. Selbst wenn er seinen Dienstwillen hätte, er möchte doch unbedingt seinen Dienst tun, er kann es nicht. Ja. Seinem Willen sind hier Grenzen gesetzt. Der Knecht kann keinen Auftrag mehr ausführen. Alles kommt deswegen durcheinander. Die Planungen kann man in die Tonne treten. Der Hauptmann kann nun Befehle erteilen, so viel er will. Er kann rumschreien, so viel er will. Das ändert an der Krankheit des Knechtes genau gar nichts. Der Hauptmann stößt hier an eine ganz große Grenze. Er kann foltern, er kann die Gesundheit anderer ruinieren, aber die Gesundheit als solche ist etwas, die ist nicht seiner Befehlsgewalt unterworfen. Er kann die Gesundheit nicht herstellen. Das kann ihn auch in seiner Eitelkeit getroffen haben. Ich denke, er wird zunächst mal Ärzte in Massen geholt haben, damit die helfen. Blöderweise konnten die das nicht. Wenn ich jetzt nochmal zurücktrete, dann wundere ich mich natürlich über eines, nämlich dass der Hauptmann sich überhaupt solche Sorgen macht um seinen Knecht. In der Armee gilt Leistung und normalerweise werden Leute, die diese Leistung nicht bringen, aussortiert, schnell und effektiv rausgeworfen. Die sollen halt sehen, wo sie bleiben. Der Hauptmann hat hier schon eine Grenze überschritten, nämlich die zwischen den Hierarchien, zwischen den Ebenen der Befehlsgewalt. Zwischen Befehlsgeber und Empfänger. Wir wissen nicht, wie der Hauptmann sonst gehandelt hat. Wir wissen nicht, ob er ein brutaler Tyrann war, der sonst alles ausgereizt hat, was geht. Und der vielleicht nur in dieser einen Situation endlich mal mitmenschlich reagiert. Wir wissen es nicht. Wir können nur spekulieren, warum er für seinen Knecht eintritt. Vielleicht war das ein besonders guter Knecht. Ein Knecht, der schon im vorauseilenden Gehorsam alles genau so macht, wie es der Hauptmann will, der eben alles perfekt ausführt. Wir wissen es nicht. Der Hauptmann macht sich Sorgen um diesen Knecht, das wissen wir. Und deshalb ist mir natürlich der Hauptmann auch erstmal sympathisch, wenn ich diesen Abschnitt lese. Denn der Hauptmann geht noch weiter. Er überschreitet die Grenze zu der besetzten Bevölkerung. Er wendet sich an diesen jüdischen Wanderprediger, Jesus von Nazareth. Ich denke mir da, das muss für diesen stolzen Soldaten doch eine ziemliche Demütigung gewesen sein. Er gibt zu, die hocheffiziente römische Maschine, sie funktioniert nicht, sie stößt an ihre Grenzen. Der Hauptmann wendet sich aus seiner Sicht an einen gesellschaftlichen Niemand. Natürlich, er wird schon Berichte über Jesus gehört haben, aber er kennt ihn ja nicht. Und nun geht er selber hin und macht sich ein Bild von diesem Gottesmann. Und dieses Bild hat es in sich, denn er zieht ja einen Vergleich, der Hauptmann. Er vergleicht sich mit Jesus und der ist ja dann doch eher negativ für den Hauptmann. Er sagt es ja auch selber. Ich bin's nicht wert. Ich befehl meinen Kriegsknechten. Aber Jesus ist weiter, höher als der Hauptmann. Was für eine Selbsteinschätzung, wenn der Hauptmann sagt, ich bin's nicht wert im Vergleich zu dir. Ein befehlsgewohnter Offizier tritt hier zurück. Denn der Hauptmann sieht ein, er kann Menschen befehlen. Aber Jesus hat eine höhere Macht. Jesus hat Gewalt über die Dämonen, die die Krankheit bewirken. Der Hauptmann sieht in Jesus tatsächlich diese höhere Macht. Er sieht, dass Jesus die Wirklichkeit verändern kann. Er sieht, dass ein Wort, das Jesus spricht, die Krankheit besiegen kann. Vor Jesus müssen die Dämonen zurückweichen. Vor Jesus muss die Krankheit zurückweichen. Das Chaos der Krankheit muss zurückweichen. Das Chaos wird in Ordnung gebracht durch ein Wort von Jesus. Und dann denken wir zurück an die Schöpfung. Durch ein Wort Gottes wird die Welt geschaffen. Das Chaos wird in Ordnung gebracht durch ein Wort Gottes. Und so soll durch ein Wort von Jesus die Chaoslage in Ordnung gebracht werden und eine Lage der Gesundheit geschaffen werden. Jesus soll durch ein Wort eine neue Welt schaffen, wenn auch natürlich nur begrenzt auf diese Krankheitslage des Hauptmanns und seines Knechtes. Mit anderen Worten ausgedrückt, dieser Hauptmann sieht Jesus als Gott. Für den Hauptmann ist Jesus nicht einfach nur ein Mann Gottes, ein Werkzeug Gottes, ein Prophet oder Wunderheiler. Er ist nicht einfach nur ein Menschenfreund. Der Hauptmann sieht Jesus eben nicht als jemanden, der einfach erst die Gottheit gnädig stimmen muss, der irgendwelche magischen Rituale ausüben muss. Nur ein Wort und es geschieht. Für den Hauptmann ist Jesus Gott. Jetzt sind wir natürlich Christen mit 2000 Jahren Christentumsgeschichte hinter uns. Ich weiß nicht, ob das irgendwie besonders klingt, diese Erkenntnis, Jesus ist Gott. Aber für die Menschen damals muss das völlig umstürzend gewesen sein. In den Ohren der Juden damals und wie heute ist ein Satz Gotteslästerung, wenn es heißt, dieser Mensch ist Gott. Das ist eine Todsünde, einen Menschen als Gott zu bezeichnen. Und dann denken wir an diesen Satz von Jesus. Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Dieser Satz wird wahrscheinlich von Jesus tatsächlich auch als Vorwurf an die Umstehenden gemeint sein. Denn hier, dieser fremde Hauptmann, dieser Heide, der erkennt, dass Gott in die Welt gekommen ist in Jesus Christus. Aber die Juden, die Frommen, die doch eigentlich die Bibel kennen, die erkennen das nicht. Die erkennen nicht, dass in Jesus Gott in die Welt gekommen ist. In seiner eigenen Umgebung, da wird Jesus angefeindet. Die religiösen Führer, sie erkennen ihn nicht an. Die Gläubigen, sie folgen ihm nicht nach. Das wird ja später noch deutlicher ausgedrückt. Die Kinder des Reiches werden heulen und Zähneklappern erleben. Und so ist es damals und natürlich ist es auch weiterhin so. Der Glaube an Jesus Christus, an dem entscheidet sich das ewige Heil, an nichts anderem sonst. Wir brauchen uns nicht in Spekulationen verirren über Verdammnis und Hölle und was weiß ich alles. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber unsere Aufgabe ist es, dass wir uns an Jesus Christus ausrichten, dass wir unseren Glauben auf Jesus Christus setzen. Denn der Glaube an Jesus, das ist das Zentrum. Und von dem geht alles aus. Und natürlich, das ist zum einen schon eine Mahnung an uns. Das ist die Mahnung an die Kirche. Denn wenn sie nicht mehr das Evangelium von Jesus weitergibt in der Mission, dann verliert sie ihren Auftrag. Wenn eine Kirche aufhört, Mission zu betreiben, dann beschränkt diese Kirche eben die grenzenlose Liebe, die Jesus in die Welt gebracht hat. Und eine Kirche, die sowas tut, wäre dann keine Kirche mehr von Jesus Christus. Und natürlich, auch in evangelischen Kirchen gibt es Leute, die sehen Jesus als Vorbild, als guten Menschen, der eben gute Taten vollbringt. Aber ich sage, das wird Jesus und seinem Anspruch nicht gerecht. Eine solche Aussage von dem guten Menschen Jesus, das nimmt Jesus nicht ernst. Und natürlich richtet sich das Drohwort, das Jesus ausgesprochen hat, auch immer gegen eine Kirche, die sich dem nicht mehr stellt, die keine Beziehung mehr im Glauben zu ihm aufbaut. Wenn die Christen nicht mehr nach den biblischen Vorgaben leben, sondern sich nach eigenen Vorstellungen ihr Leben zusammenzimmern. Aber das ist nur der eine Teil. Der viel wichtigere Teil ist ja, dass unser Predigttext eben die frohe Botschaft von Jesus Christus ins Zentrum stellt. Jesus Christus ist ja kein Gott, der irgendwo auf einer Wolke sitzt, der vom Weltall irgendwie auf unsere Welt guckt und sie so sein lässt, wie sie ist. Jesus Christus ist kein Gott, der die Welt ins Verderben laufen lässt, sondern er kommt selber in diese Welt. Vor wenigen Wochen haben wir Weihnachten gefeiert, wo eben genau dieses Besondere im Mittelpunkt steht. Jesus durchlebt die Menschenwelt vom Anfang bis zum Ende, bis zum Äußersten am Kreuz. Jesus nimmt als Gott das Menschsein auf sich, er leidet mit und er zeigt Mitleid. Jesus durchbricht eben die Grenze, die zwischen Gottheit und Menschheit besteht. In Jesus ist sie vereinigt. Und das unterscheidet das Christentum eben tatsächlich von allen anderen Religionen. Das gibt es so einfach nicht. Das Heilige und das Weltliche ist in Jesus Christus vereint. Und das wird ja auch sehr plastisch dargestellt. Als der Hauptmann zu Jesus kommt, da ist Jesus sofort bereit. Ja klar, Hauptmann, ich komme mit dir. Jesus will zu ihm mitgehen. Wir müssen uns wieder in die damalige Zeit versetzen. Das war unvorstellbar, dass man als frommer Jude in das Haus eines Heiden geht. Denn dort verunreinigt man sich. Man beschmutzt sich mit diesem Antigöttlichen. Und Jesus reißt diese Grenze ein. Jesus zeigt, dass es eben keine Berührungsängste mit den Menschen gibt, die von der traditionellen Religion als unrein angeschaut werden. Er geht direkt hin, er geht zu den Aussätzigen, er heilt Frauen, die Blutfluss haben. Und er hat eben auch Kontakt sogar zu Besatzungssoldaten. Jesus bringt den heiligen Raum mitten dort rein, wo sie eigentlich nach der traditionellen Religion unrein wären. Und das ist ja schon auch für mich witzig zu lesen, denn vor dieser Wucht, die Jesus mit seiner göttlichen Kraft mitbringt, da scheint der Hauptmann zurückzuweichen. Das scheint ihm zu viel zu werden. Mir kommt da auch eine Geschichte in den Sinn, die spielt in Berlin, wo ein frommes Mädchen einem Droschkenkutscher immer so Bibelandachten zum Lesen mitgibt. Und er nimmt die auch immer gerne und liest sie. Und irgendwann sagt er will sie nicht mehr lesen. Und fragt das Mädchen, warum denn nicht? Sagt der Droschkenkutscher sehr ehrlich, wenn ich das weiterlese, dann muss ich mich ändern. Das will ich nicht. Und das kommt mir in den Sinn, wenn ich hier diesen Hauptmann sehe. Nein, Jesus, du kommst mir zu nahe. Ich will nicht, dass du in mein Haus kommst. Du könntest da zu viel sehen. Du könntest vielleicht sehen, wie ich mit meinen Knechten umgehe. Du könntest vielleicht sehen, wie ich meine Frau behandle. Ich möchte nicht, dass du mir zu nahe kommst. Bleib weg von mir. Noch nicht, dass sich da noch was ändert. Der Hauptmann kommt wahrscheinlich schon ins Grübeln durch die Begegnung mit Jesus. Vielleicht denkt er darüber nach, wie er sein Leben führt. Aber noch hält er diese letzte Grenze aufrecht. Er möchte nicht, dass diese Grenze überschritten wird. Er möchte eben nicht, dass Jesus in sein Leben kommt. Wir wissen nicht, wie das später weitergegangen ist, ob der Hauptmann sein Leben geändert hat, ob er später zur Gemeinde Christi gestoßen ist. Natürlich, er kleidet das in sehr demütige Worte. Er sagt ja, ich bin's nicht wert. Das spricht er immerhin mal zu seinen Gunsten. Denn der Hauptmann kommt eben nicht als Fordernder nach dem Motto, Jesus, du musst mir natürlich helfen, du bist doch dazu da, dass alles vergeben wird, du bist doch dazu da, dass alles gut läuft. Der Hauptmann hat es kapiert, dass er als Bittsteller kommt. Und er muss tatsächlich diesen Schritt hin ins Vertrauen machen. Er vertraut darauf, dass Jesus schon das gut machen wird, worum er ihn bittet. Und dieses Vertrauen, das ist aus meiner Sicht auch ein Vorbild für uns. Dieser Heide kann hier auch ein Vorbild sein für uns. Denn obwohl er Jesus nicht kennt und auch weiterhin wahrscheinlich nicht wirklich gut kennt, weiß er, dass Jesus das zum Guten führen wird. Jesus hat die Kraft, das in Ordnung zu bringen, egal wie dieser Weg aussehen wird. Und so denke ich mir, ich selber habe ja auch nur einen sehr begrenzten Blick auf die Dinge. Ich sehe ja auch nur aus meiner Erfahrung raus. Ich sehe ja auch nur, was meine Lebenswelt mit sich bringt. Ich sehe das, die Welt ja auch nicht mit anderen Augen. Und natürlich würde ich mir da auch wünschen, Gott, jetzt setz doch mal ein Zeichen der Macht, jetzt greif doch mal durch, jetzt schick doch mal diesen Blitz, der alles aufräumt. Aber wenn er nicht kommt, es ist ja nur meine Sicht drauf, es ist mein Wille. Und so vertraue ich darauf, dass egal, wie es für mich jetzt aussieht, dass Gott doch diesen Weg zum Guten führen wird, dass er das gut machen wird. Denn häufig wird es ja erst vom Ende klar, was jetzt gut war. Vielleicht war mein Wunsch ja gar nicht so gut. Vielleicht war das ja ganz anders besser. Das sehe ich dann erst von hinten her, vom Ende. Und in allem steckt ja auch ein Körnchen, das den Beginn für etwas Gutes bringen kann. Auch wenn ich jetzt vielleicht schwach erscheine, kann da ein Körnchen drinstecken der Kraft, die dann zum Wachsen kommt. Deshalb finde ich auch diesen Satz von Bonhoeffer so treffend. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber Gott gibt sie nicht im Voraus, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern uns auf Gott verlassen. Wir sind stark eben nicht aus uns selber, sondern wir sind stark im Glauben an Jesus Christus, denn er verheißt uns seine Nähe. Auch wenn uns jetzt vielleicht die Krankheit niederdrückt. Wenn wir jetzt uns zu schwach fühlen, dann steht Gott uns trotzdem zur Seite. Und so hilft Gott mir, dass ich die Grenzen überschreite, die mir meine eigene Schwäche setzt und meine Angst. Und dieses Vertrauen erfüllt mich, dass ich immer weitergehe. Denn ein Aspekt, den ich auch noch sehr interessant finde, ist ja, dass es für den Knecht eben nicht der eigene Glaube ist, der ihn heilt. Der Knecht bekommt ja eigentlich gar nichts mit von diesem Gespräch. Der Knecht bekommt nur das Ergebnis mit. Der Knecht wird gesund. Inwiefern jetzt der Knecht Vertrauen in Jesus gehabt hat, das ist witzigerweise in unserem Text gar kein Thema. Der Glaube des Hauptmanns hat scheint gereicht für beide. Luther nennt es auch so einen stellvertretenden Glauben. Und in seinen Fastenpostillen hat er auch sich mit der Aufgabe der Taufpaten beschäftigt. Denn die Taufpaten sollen den Täufling in seinem Glaubensweg begleiten. Sie sollen ihn in die Gemeinde einführen, zum Glauben hinführen. Der Täufling muss sich selber für den Glauben entscheiden. Aber wenn das eben nicht geht, dann sollen die Taufpaten für ihn da sein, schreibt Luther. Und ich denke, dass das nicht nur die Taufpaten betrifft. Natürlich, wir können niemanden in den Himmel tragen, aber wir sind gefordert, das, was wir tun können, zu tun. Denn es gibt immer wieder Zeiten, in denen vielleicht der eigene Glaube zu schwach wirkt, in denen ich ins Zweifeln komme, in denen ich mich nicht mehr in meinem Glauben als tragfähig erlebe. Und dann komme ich mir vielleicht gottverlassen vor. Letztens hat sich auch eine nicht mir bekannte, aber eine Bekannte von einer Bekannten das Leben genommen, ein frommes Mädchen, und ich bin entsetzt. Wie konnte das passieren? Dieser Glaube war in diesem Moment nicht mehr tragfähig. Und umso wichtiger ist es, in solchen Zeiten eben einen Gemeindebezug zu haben, jemanden zu haben, der stellvertretend für mich vor Gott treten kann. Der eben stellvertretend für mich diese Not vor Gott bringen kann, wenn ich selber nicht mehr hinkriege. Wenn ich selber eben nicht mehr in der Lage bin, Gott zu loben, dann kann mich eben die Gemeinde wieder nach oben bringen mit ihrem gemeinsamen Lobpreis. Und können eben andere Gemeindeglieder stellvertretend für mich glauben und mir wieder auf die Bahn helfen. Loben zieht nach oben. Ich liebe diesen Satz. Und der ist so richtig. Wir sind ja auch alle Geschwister in Jesus Christus. Wir sind eingegliedert in diese Gemeinschaft. Wir sind Heilige. Wir sind herausgezogen aus den engen Grenzen, die wir selbst uns setzen. Wir bilden ja gemeinsam den Leib Jesu Christi. Wie Paulus das ja im Korintherbrief ausdrückt, wir hängen alle als Glieder am Leib Jesu Christi. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit. Wenn ein Glied froh ist, dann freuen sich eben auch alle anderen mit. Und da ist der Hauptmann eben auch ein Vorbild für diese Fürbitte, die er vor Jesus Christus bringt. Und auch für uns ist diese Fürbitte für die anderen leidenden Glaubensgeschwister das Einfachste, was wir tun können. Ich werde für dich beten, ein kurzer Satz, aber er kann so viel auslösen. Er kann so viel wieder aufrichten lassen. In der Fürbitte, da wird eben auch unsere Verbindung als Gemeinde deutlich. Da kann schon ein Wort genügen. Denn dieses Fürbittgebet wird nicht leer zurückkommen, wenn ich es vor Gott bringe. Es wird ja gehört von Gott. Es wird beantwortet von Gott. Und da genügt ein Wort. Und es schafft eine neue Wirklichkeit im Glauben. In Jesus Christus wird alles neu. Eben auch meine Sicht auf Krankheit oder Leiden oder Einsamkeit. Ich kann alles auf Jesus Christus bringen. Ich kann es ihm anheimstellen. Ich will ja das Haus für Jesus Christus sein, von ganzem Herzen. Ich will auch dankbar sein für die Gemeinschaft, die wir als Christen bilden. Denn diese Gemeinschaft, diese gottesdienstliche Beziehung, die trägt untereinander. Und so wollen wir gemeinsam vor Gott treten und füreinander eintreten. Das wünsche ich uns, dass wir das auch als Gemeinde Jesu Christi auch im Alltag tun können. Amen.